Ihr hört jetzt also den Blick in die Woche, eine Sendung der nach subjektiven Kriterien ausgewählten wichtigsten oder besten Beiträge der Infosendung der jeweils vergangenen Woche, diesmal der letzten Woche vor der Weihnachtswoche. Ja, und recht spontan geht es heute zu, eine Viertelstunde Vorbereitung, aber es sind ja nicht neue Beiträge hier zusammenzustellen für Samstagabend, für Samstagmorgen, oh Gott, welch Freitagabend, sondern wir wiederholen eben die Beiträge, wie gesagt, und hier gleich mal die Übersicht über die Beiträge, die wir jetzt, beziehungsweise ich wiederhole, beziehungsweise wiederholen. Im Montagesinfo gab es einen Beitrag zu Knut und Ralf, die aufgrund eines wilden Konstruktes im Knast sitzen und dies schon seit Monaten in Itzehoe. Ihr erinnert euch, dass die beiden festgenommen worden sind, nachdem sie von zwei Zivilfahndern verfolgt worden sind. Am vergangenen Freitag ist die Klage vor dem Gericht jetzt zugelassen worden. Am vorausgegangenen Montag gab es dazu die Stellungnahme oder mindestens Auszüge aus der Stellungnahme der beiden Gefangenen. Den Beitrag vom Montag wollen wir wiederholen. Am Dienstag gab es in Freiburg einen Beitrag. In der Unterviere in Freiburg gibt es nämlich eine sogenannte Asylhelfer und Asylhelferinnen wohl. Arbeitsgruppe, was es damit auf sich hat, das werden wir dann im zweiten Beitrag sehen. Es wird da viel von Asylanten und Asylbewerbern die Rede sein. Darauf sei mal im Vorhinein aufmerksam gemacht. Am Dienstag gab es dann auch noch ein Gespräch mit Klaus Fritsche über die Schuldenkrise Trikont. Russland will nämlich seine Rubelkredite in Dollar zurückhaben und nicht in Rubel. Was es damit auf sich hat und wie das einzuordnen ist, erfahren wir eben in dem Gespräch ebenfalls vom Dienstag. Am Donnerstag im Info gab es einen Beitrag zur Reformierung der Grünen. Ein Beitrag unter anderem auch deshalb ausgewählt, weil der mindestens zweimal zu hören ist, bevor verstanden werden könnte, würde ich sagen. Am Freitag gab es einen Beitrag zu einer Besuchergruppe, die regelmäßig im Zeller Knast Gefangene, wie das heißt, aus dem Widerstand oder von der RAF besuchen, die regelmäßig Gespräche führen. Das Gespräch wollen wir heute im Blick in die Woche auch wiederholen. So, jetzt fangen wir aber an mit dem ersten Beitrag, die Festnahme von Knut und Ralf vor Monaten in Itzehoe wegen eines Vorwurfs. Dazu gab es eben im Montagesinfo einen Beitrag. Info hört, der oder die kann sich erinnern an Berichte über die Festnahme von zwei Männern aus Hamburg, denen vorgeworfen wurde und wird, irgendwelche Gegenstände auf Bahngleise gelegt zu haben. Der Vorwurf, trotz seiner Absurdität, war Anlass, die beiden erstmal einzuknasten in Untersuchungshaft. Vor etwa eineinhalb Monaten gab es dann die Anklageschrift. Vorwurf, Mordversuch. Die Solidaritätsbekundungen für die beiden wurden immer breiter. Neben der Soli-Gruppe, der Schule der beiden festgenommen und diversen Medien gab es eine breite Unterstützung. Heute wurde jetzt eine Erklärung von den beiden Gefangenen veröffentlicht. Im Oktober war nämlich die Anklageschrift fertig, ohne die der Verteidigung noch einmal Akteneinsicht und die Möglichkeit einer Stellungnahme vor Anklageerhebung zu geben. Jetzt entscheidet das Landgericht Itzehoe diese Woche, ob die Anklage so zugelassen wird. Von der Verteidigung liegt nun eine Stellungnahme vor, in der das Konstrukt der Anklage juristisch auseinandergenommen wird. In der Stellungnahme wird auch konkret gesagt, warum und wo. Die beiden in Pinneberg waren. Zitieren wir jetzt abschnittsweise aus der Erklärung von Knut und Ralf. Die beiden erklärten heute, Zitat, im Juli 91 wurde der Park an der Flora geräumt. Dabei ging es nach den Worten des Innensenators Hackmann auch darum, wer im Schanzenviertel in Hamburg das Sagen hat. Auch für uns war die Räumung des Parks mehr als nur die Zerstörung des wenigen Grüns im Schanzenviertel, sondern auch ein weiterer Versuch des Senats, selbstbestimmte Räume zu zerschlagen und so die Umstrukturierung der westlichen inneren Stadt in Hamburg voranzutreiben. Das geht einher mit der Aufhebung der Mieten, Mietwohnungen in gewinnbringende Eigentumswohnungen umzuwandeln, mit der drohenden Räumung der Hafenstraße, der Bildung von Sondereinheiten der Polizei für die sogenannten Problemviertel, um nur einige Beispiele zu nennen. Dass eben nicht die Menschen, die in den Vierteln wohnen, ihr Leben selbst bestimmen, sondern sie sich den Profitinteressen einiger weniger unterordnen sollen. Dass auch nicht Orte geschaffen werden, die für Selbstbestimmung und Solidarität stehen, weil das anziehend auf Menschen wirkt, die keine Lust mehr auf diesen Mietwocher und die ganze Vereinzelung haben. Gerade die Rote Flora, die aus dem erfolgreichen Widerstand gegen das Kommerzprojekt Phantom der Oper als unabhängiges Zentrum entstanden ist, steht gegen die Interessen des Senats. Für uns war die Parkräumung auch ein Angriff auf den Widerstand, der sich gegen die Politik der Herrschenden richtet. Zu der Zeit gab es viele Überlegungen, Aktionen und Ideen, den Park zurückzubekommen.
Wir selbst, so erklärten die beiden weiter, wollten am 29.07.91 nach Pinneberg fahren, um uns das Gelände der Firma G&K anzuschauen, die bei der Parkbebauung die Erdarbeiten machte. Unsere Überlegung war, ob und wie wir diese Firma, die an der Zerstörung des Parks verdiente, in irgendeiner Form öffentlich machen könnten. Der zweite Grund für die Fahrt war einfach der, dass wir einen Nachmittag zusammen verbringen und einen Ausflug machen wollten. Ab dem Moment, an dem wir die Rote Flora verließen, folgte uns eine Observationsgruppe des LKA Hamburg. Nach ihren eigenen Aussagen war der Grund für die Observation einzig der, dass wir ihnen aus der Flora bekannt seien. Wir bemerkten ihre Anwesenheit in Pinneberg mehrmals. Wir waren nicht auf irgendwelchen Bahngleisen. Wir haben uns die Firma G&K angesehen und sind anschließend spazieren gegangen. Zur angeblichen Tatzeit befanden wir uns in entgegengesetzter Richtung des Tatorts am Stadtrand von Pinneberg. Als wir vom Spaziergang zurückkehrten, wurden wir von den Zivilpolizisten festgenommen mit der für uns doch reichlich überraschenden Begründung, wir hätten gerade einen Anschlag auf die Bahn verübt. Aus dieser konkreten, wie auch aus allgemeinen Erfahrungen, ist es für uns ausgeschlossen, Polizei und Staatsanwaltschaft gegenüber irgendwelche Aussagen zu machen. Gerade die absolute Lüge, mit der wir verhaftet wurden, belegt, zu welchen Konstrukten sie fähig sind. Wir haben bei der Haftprüfung im September begründet, warum ein Anschlag mit dem Ziel, einen Zug zum Entgleisen zu bringen, für uns persönlich wie politisch völlig ausgeschlossen ist. Dies gilt für die gesamte Breite des linken Widerstands. Irgendwelche Aktionen, bei denen ziellos und zufällig Menschen gefährdet werden, sind schlicht ausgeschlossen. Weil es nichts mit linken Inhalten zu tun hätte, unbeteiligte Menschen zu gefährden. Es ist unmöglich, für eine Gesellschaft einzutreten, in der sich alles an den Fähigkeiten und Wünschen des Menschen orientiert und dann eine Aktion zu machen, die dem völlig entgegengesetzt ist. So wie die Farbe Weiß nicht mit einem schwarzen Pinsel gemalt werden kann. Glaubwürdigkeit ist für uns ein Grundsatz radikaler linker Politik. Wir machen keine Aktion und distanzieren uns dann davon. Unser Widerstand mag zurzeit schwach sein, aber niemals würden wir mit Lügen und niederträchtigen Aktionen arbeiten. Um nichts anderes handelt es sich hier, um eine niederträchtige, terroristische Aktion. Die Form verrät die Täter. Entweder es war ein unüberlegter Kinderstreich oder sie waren es selber. In jedem Fall hängen sie es uns an.
Der Unterschied zu bisherigen Konstruktionen des Staatsschutzes in der Vergangenheit ist der, dass der Anschlag bisher nicht dazu benutzt wird, den Widerstand zu diffamieren, aber dafür zwei Menschen aus dem Widerstand eingeknastet werden. So hat die Staatsanwaltschaft und das Gericht bis heute darauf geachtet, dass der gesamte politische Hintergrund nicht benannt wird. Es wäre auch nur peinlich für Sie, weil dann nochmal klarer werden würde, was für einen Schwachsinn Sie uns vorwerfen und dass es für uns kein Motiv gibt. Eine Tatsache, die Haftrichterin und Staatsanwälte zwar selbst eingeräumt für das Verfahren, aber schlicht ignoriert haben. Ebenso der Fakt, dass wir auf einer Spurensicherung an unseren Fingernägeln und an unserer Kleidung bestehen mussten, die die Polizei in Bezug auf die Kleidung sogar verweigert hat. Wir haben uns jetzt erschlossen, so weiter, noch einen Schritt weiter zu gehen und haben mit der Stellungnahme der Verteidigung dem Gericht gegenüber erklärt, was wir konkret am 29.07. gemacht haben. Einfach aus dem Grund, der Lüge die Wahrheit gegenüberzustellen. Wir setzen ihnen unsere politische Identität und Glaubwürdigkeit entgegen. Aus juristischen Gründen haben wir das jetzt gemacht, weil wir damit unser Handeln in Pinneberg an jedem Punkt konkret erklären können. Wir sehen darin jetzt politisch und juristisch einen weiteren Schritt, das Lügengebäude zum Einsturz zu bringen. Da die Staatsanwaltschaft bisher äußerst bemüht war, alles zu tun, uns in Haft zu lassen, zu halten und die Lüge zu zementieren, wissen wir natürlich nicht, wie sie auf die Wahrheit reagieren werden. Es geht jetzt darum, die Lügen in unserem Fall zu entlarven, aber auch darum, Polizei und Justiz endlich darin zu stoppen, Menschen für ihre politische Haltung mit den abenteuerlichsten Konstruktionen in den Knast zu bringen. Ebenso müssen endlich die Lügen gegen die politischen Gefangenen gestoppt werden, mit Konstrukten wie angeblicher Zellensteuerung, Ausbruchsversuchen und so weiter werden die Gefangenen seit 2 Jahrzehnten in Isolationshaft gehalten. Soweit Auszüge aus der ersten größeren Erklärung der beiden Ralf und Knut in Itzehoe, die dort im Knast sitzen. Deshalb waren auch keine Rückfragen möglich, insbesondere Rückfragen zu der Sache, warum jetzt sie die Erklärung erst abgeben. Sollte die Anklage so zugelassen und die beiden weiterhin in Haft behalten werden, deutet dies auf das bewusste Ignorieren der Inhalte in der Erklärung von Ralf und Knut hin. Damit würde das Landgericht die von Staatsanwaltschaft und Amtsgericht vorgegebene Linie bestätigen und sich in diese weiter einreihen. Die Anwältin werden wohl morgen ihrerseits eine Stellungnahme übergeben. Ja, wie auf die Wahrheit reagiert wurde, das habt ihr am Anfang der Sendung jetzt schon gehört. Am Freitag wurde vom Gericht die Anklage zugelassen.
shut my eyes to see.
Silence is golden, golden,
what my eyes to see.
Dieser Tage müsste die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Freiburg sowie die örtliche Presse ein offener Brief des Asylhelfer-Arbeitskreises Unterwiehre erreicht haben. Ein Brief, in dem die Politiker aufgefordert werden, gegen jegliche Veränderung in der Asylgesetzgebung einzuschreiten. Heute Nachmittag führten wir ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Asylhelferinnenkreises Unterwiehre. Zunächst interessierte uns die Frage, wie dieser Arbeitskreis entstanden ist. Dazu Hildegard vom Arbeitskreis.
Wir haben uns zusammengefunden auf die Initiative von zwei Frauen hin, die ganz in der Nähe der Rehlingstraße wohnen. In der Rehlingstraße sind seit einigen Wochen Asylbewerber untergebracht in so Containern. Und als in Freiburg die Brandanschläge auf Asylanten und Asylbewerberwohnheime zunahmen, da haben diese zwei Frauen sich überlegt, dass sie schon im Vorfeld was dagegen unternehmen möchten und da nicht zugucken oder Zeuge werden möchten, dass in ihrer nächsten Umgebung sowas stattfinden könnte. Die haben eine Einladung geschrieben und diese Einladung an alle Haushalte in ihrer Umgebung verteilt. Die Einladung mit unterzeichnet hat die Petrusgemeinde und die Aktion Dritte Welt. Die Petrusgemeinde hat dann den Saal zur Verfügung gestellt und da fand dann ein Treffen statt. Jetzt im Vorfeld dieses Treffens, muss man dazu sagen, kamen zwei Anrufe an den Pfarrer der Petrusgemeinde, wo gedroht wurde, dass wenn diese Versammlung in seinem Saal stattfinden würde, dieser Saal kurz und klein geschlagen würde. Der Pfarrer hat es hingenommen und gar nichts weiter draus gemacht, aber am nächsten Tag kam ein ähnlicher Anruf an den Kindergarten, der direkt im selben Haus, aber unterhalb dieses Saales untergebracht ist. Und da hieß es, wenn diese Versammlung am Mittwochabend stattfindet, dann brauchen Sie Ihre Kinder gar nicht mehr in den Kindergarten schicken. Und das hat einige von uns dazu veranlasst, jetzt noch mehr für diese Veranstaltung zu werben und zu zeigen, also so geht's einfach nicht. Und das führte dazu, dass an diesem Abend 150 Leute kamen.
Ganz konkrete Nachbarschaftshilfe leisten für die Flüchtlinge, die in der Rehlingstraße wohnen. Das war erstes Anliegen der Menschen, die sich in der Petrusgemeinde getroffen hatten. Hilfsmaßnahmen für den Fall eines Anschlags, wie zum Beispiel die Installation von Telefonen, den Aufbau einer Telefonkette unter den Nachbarn. Und dann natürlich die Kontaktaufnahme zu den Flüchtlingen, Treffen von allen Anwohnern und Anwohnerinnen.
Die Maßnahmen, die wir dann gemacht haben oder uns überlegt haben, die reichten also von Sprachkurs über Krabbelgruppe zur Organisation einer Nikolausfeier, ganz verschiedenartige Dinge. Aber schon ziemlich bald war klar, dass es das nicht ausreicht und dass man einfach... dass es einen rechtlichen und politischen Rahmen gibt, in dem dies alles stattfindet. Und deshalb beim letzten Treffen wurde eingebracht, dass schon sehr bald in den Vauban-Kasernen in der Marzhauser Straße nicht mehr nur 68 Asylbewerber und Flüchtlinge wohnen werden, wie jetzt in der Rehlingstraße, sondern über 500. Das heißt, die Vauban-Kaserne soll eben ein Sammellager werden. Und der rechtliche Hintergrund dafür ist, dass in Bonn im Moment beschlossen werden soll, dass sogenannte Eilverwaltungsverfahren durchgeführt werden. Das heißt, dass die Asylbewerber, die einen Antrag stellen, nur eine kurze Anhörung bekommen bei der zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe und danach schon gleich entschieden wird, welche ihre Gründe berechtigt oder nicht berechtigt sind. Und danach werden diejenigen, die von Karlsruhe als unberechtigt hier seiend befunden werden, die werden sofort in solche Sammellager gesteckt und werden dann innerhalb von 6 Wochen wieder abgeschoben. Wir haben nichts dagegen, Sammelunterkünfte vorübergehend zu machen, weil die Wohnungsnot groß ist. Aber wir wollen auf keinen Fall dulden, dass irgend so eine Art Abschiebeknast oder so eine Art Gefangenenlager hier aufgebaut wird, wo wir dann auch gar nicht mehr reingehen sollen nicht mehr reingehen dürfen als Asylhelfer und wo die Leute dann ungesehen von der Öffentlichkeit einfach abgeschoben werden können.
Die Vorstellung vom zukünftigen Abschiebegefängnis für Flüchtlinge, durchgesetzt mittels des Eilverwaltungsverfahrens, das gerade seitens Bonner Politiker in die Diskussion geworfen wurde, veranlasste den Asylhelfer- und Helferinnenkreis dazu, den bereits erwähnten Brief an die Bundestagsabgeordneten zu schreiben. In kürzester Zeit konnten viele Unterschriften von Nachbarn gesammelt werden.
Wir haben jetzt eben einen Brief geschrieben an die Freiburger Bundestagsabgeordneten und fordern von ihnen, dass sie sich stark machen, dass dieses neue Eilverwaltungsverfahren eben nicht durchgesetzt wird. Und dass sie sich, das, was eben noch dahinter steckt, ist, die CDU würde ja am allerliebsten den Grundgesetzartikel abschaffen. Da sie da aber in der FDP keine Mehrheit bekommt, versucht sie das jetzt eben so etwas hintenrum, diesen Paragraphen immer mehr auszuhöhlen. Und da sind im Moment zwei Punkte wichtig. Einmal eben, dass durch ein Eilverwaltungsverfahren Flüchtlinge ganz schnell wieder abgeschoben werden können. Und zum Zweiten, dass durch das sogenannte Schengener Abkommen dürfen die Flüchtlinge, die aus Drittländern kommen, mit denen muss man sich quasi dann gar nicht mehr befassen, sondern die werden sofort in das Land, aus dem sie kommen, also sei Frankreich oder Österreich oder Schweiz, ganz egal woher, dass sie dort wieder sofort zurückgeschoben werden.
Aushöhlung des Asylrechts durch eine Rechtsharmonisierung im europäischen Rahmen. So charakterisiert der Asylhelferkreis diese Absicht der CDU und meint, dass damit die Bundesrepublik sich ihrer Verpflichtung zur Aufnahme von Verfolgten entziehen möchte, indem sie Flüchtlinge, die über andere europäische Länder in die BRD kommen, pauschal abweisen will. Befragt zu den weiteren Aktivitäten des Asylhelfer- und Helferinnenkreises Unterviere, meint Hildegard:
Ja, wir sind eben keine ganz feste Organisation, sondern wie gesagt ein loser Arbeitskreis, der auf verschiedenen Ebenen arbeitet. Und wir treffen uns einmal im Monat fest und besprechen dann immer von Neuem, was an Aktivitäten ansteht und hoffen jetzt eben auch, intensiveren Kontakt zu den Bewohnern zu kommen. Wir haben es jetzt als zum Beispiel geschafft, zwei in ihrer Kinder mindestens einen Teilkindergartenplatz, also Nachmittagskindergartenplatz zu organisieren. Die Nikolausfeier hat allen, den Bewohnern wie auch den Flüchtlingen, großen Spaß gemacht. Nächstes Mal im Januar ist unser Treffen, da möchten wir uns über die rechtliche Situation genauer kundig machen.
Ja, und Ort und Zeitpunkt des Treffens nochmal. Stattfinden wird das Treffen in der Petrusgemeinde, das ist in der Lorettostraße und im Gemeindesaal dort eben. Der Termin ist der 16.01.1992 um 20 Uhr.
In dem Zusammenhang sei noch aus zwei Erklärungen des Presse- und Informationsamtes der Stadt Freiburg an dieser Stelle verwiesen. Zum einen heißt es hier im Asylbewerberwohnheim St. Christoph, Hermann-Mietstraße, führen Studenten der PH am Samstag, 21. Dezember, das ist also heute, wenn ihr nicht den Blick in die Woche in der Wiederholung hört, das ist also heute um 16 Uhr das traditionelle Oberuferer Weihnachtsspiel auf. Zwar wird es speziell für die im Wohnheim lebenden Kinder aufgeführt, ist hier zu lesen, doch sind auch andere Kinder und ihre Eltern herzlich willkommen. Außerdem gibt es Weihnachtsgebäck und Früchtetee. Dem entgegengesetzt sei die andere Erklärung: Zum Jahresende 91 läuft die Übergangsregelung aus, nach der Ausländer vor Vollendung des 16. Lebensjahres keine Aufenthaltsgenehmigung benötigten. Das Amt für öffentliche Ordnung weist darauf hin, dass ab 1. Januar 92 ausländische Kinder und Jugendliche grundsätzlich eine Genehmigung für den Aufenthalt in der BRD benötigen.
Das Haus an der Grenze hat Tränen gesehen, wie ein Mensch um die Heimat geweint. still, ihnen längst keine Sonne mehr scheint. Ein endloser Graben trennt viele vom Glück, und es führt oft kein Weg mehr nach Hause zurück. Das Haus an der Grenze kennt Sehnsucht und Schmerz und so manches verlassene Herz.
Wenn die Hoffnung nicht mehr, wenn die Hoffnung nicht mehr auf ein klein wenig Glück irgendwann, es wird doch so schwer, wenn die Hoffnung nicht wär, dass vielleicht alles gut werden kann.
Und so manches verlassene Herz.
Wenn die Hoffnung nicht mehr, wenn die Hoffnung nicht mehr auf ein klein wenig Glück irgendwann, es wird doch so schwer, wenn die Hoffnung, dass vielleicht alles gut werden kann.
Nicaragua, so war heute zu lesen, habe 3 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten gegenüber der UdSSR und könne die natürlich nicht bezahlen. So wenig das mit Natur zu tun hat, so klar ist, dass eben unter den gegebenen Wirtschaftsbedingungen, nicht unter der Natur, ein Land wie Nicaragua solche Schulden nie und nimmer begleichen kann. Weit weniger klar aber, mindestens so spannend ist, dass Nicaragua gar keine 3 Milliarden Dollar Schulden an die UdSSR haben kann, da diese seinerzeit ihre Finanzierungshilfe immer nur in Rubel gab. Das waren vor 2 Jahren noch 1 Milliarde Rubel, nach damaligem Kurs rund 1,5 Milliarden Dollar. Wirtschaftskredite. Ob und wie viel militärische Kredite da noch dazukommen, ist schwer auszumachen. Daniel Ortega hatte vor Jahren einmal erklärt, dass die militärische Hilfe der Sowjetunion durchweg kostenlos gewesen sei. So unklar diese Frage also ist, wie alte Rubelschulden in Dollar umzurechnen sind, so unklar ist auch der zukünftige Gläubiger. Wer wird in dieser Sache eigentlich der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin der UdSSR? Wir sprachen heute Mittag mit Klaus Fritsche. Er hat zahlreiche Bücher zur Wirtschaftshilfe der Sowjetunion gegenüber dem Trikon veröffentlicht. Unter anderem das Buch »Verlorene Träume« über die sozialistische Entwicklungspolitik in der Dritten Welt. Fritsche macht ein doppeltes Grundproblem bei der Frage aus, welche Art von Schuldeneintreibung auf die betroffenen Trikon-Länder zukommen wird.
Dazu sind 2 Punkte zu bemerken. Zum einen die Auseinandersetzung zwischen den früheren Sowjetrepubliken selbst, wer welchen Anteil der Schulden bzw. der Außenstände übernimmt, wobei Russland erklärt hat, dass es bereit wäre, alle zu übernehmen und entsprechend die anderen Republiken auszuzahlen. Auf der anderen Seite, oder als zweites Problem, stellt sich dann natürlich die Frage, wie sollen diese Schulden eingetrieben werden, um mal dieses Wort zu benutzen. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Überlegungen unter sowjetischen Außenhandelsexperten, die eigentlich alle aus dem gängigen Arsenal der westlichen Geber abgekupfert sind. Also man diskutiert darüber, die Schulden auf dem internationalen Markt gegen Abschläge zu verkaufen, oder man überlegt, sogenannte Debt-Equity-Swaps durchzuführen. Das heißt also, dass diese Schulden umgewandelt werden in dass diese Schulden dazu genutzt werden, um Fabriken oder Immobilien in den Schuldnerländern zu kaufen. Auf alle Fälle scheint es klar zu sein, dass die Sowjetunion bzw. ihre Nachfolger nicht einfach bereit sein werden, diese Schulden zu streichen.
Natürlich lecken jetzt die Aasgeier hier wie dort schon mal etwas Blut, nur sind deren Chancen, das zu bekommen, was sie bekommen wollen, nicht unbedingt immer nur gut.
Eins steht fest, Russland wird verstärkt versuchen, diese Schulden einzutreiben und das auch stärker versuchen als die Vorgängerregierung. Bloß fehlt natürlich Russland jegliches Druckmittel, denn das ursprüngliche Druckmittel hätte sein können, wenn ihr das nicht macht, kriegt ihr keine weiteren Kredite mehr. Aber dieses Druckmittel ist ja mangels Masse entfallen und auch politische oder militärische Druckmittel existieren ja nicht. Sodass man also da auf den guten Willen der Schuldnerländer angewiesen ist. Es gibt natürlich, das ist im Bezug auf Kuba sehr interessant, Kuba hat ja insgesamt Ende 1990 ungefähr 19 Milliarden Rubel Schulden bei der Sowjetunion. Und jetzt haben also die sogenannten Miami-Kubaner, also diejenigen, die schon vor längerer Zeit aus Kuba geflohen sind, haben also der russischen Regierung das Angebot gemacht, die Schulden Castros gegen Dollar aufzukaufen.
Zum Schuldeneintreiben gehört eben auch eine gewisse weltwirtschaftliche Position und die wird, so Klaus Fritsches Einschätzung, auch Russland selbst über Jahre hinaus wahrscheinlich nie erhalten. Dennoch, ein Punkt bleibt immer noch, die dort bestehenden und für die Trikotländer notwendigen Exportmärkte.
Es gibt natürlich insofern gewisse Möglichkeiten, da diese Länder, sei es Vietnam, Kuba insbesondere, natürlich daran Interesse haben, nach wie vor ihre Produkte nach Russland oder in die anderen Republiken zu exportieren. Und dass es auf der Grundlage auch zu längerfristigen Schuldenabkommen kommen kann. Aber es steht im Augenblick wirklich in den Sternen, weil auch in Russland selbst eigentlich niemand weiß, wer nun genau dafür verantwortlich ist, welche Strategien verfolgt werden sollen, sondern das wird jetzt langsam erst anlaufen, wenn sich die russische Regierung auch in diesem Bereich konsolidieren sollte.
Wesentlich übersichtlicher zeigt sich da die Situation schon in einem anderen, auch ehemals staatssozialistischen Land, der DDR, die einfach von der Bundesrepublik übernommen worden ist und die Bundesrepublik hier auch versucht, eine relativ klare und eindeutige Schuldeneintreibpolitik zu betreiben.
Also einmal muss man natürlich auch da sagen, dass es sich zum Teil um erhebliche Summen handelt. Also um ein Beispiel zu nehmen, Vietnam hatte bei der DDR Schulden in Höhe von einer Milliarde DDR-Mark. Diese Milliarde DDR-Mark wird zum offiziellen Vereinigungsumtausch oder Währungsunionsumtauschkurs von 1:2 umgewechselt. Das würde also 500 Millionen Mark entsprechen. Und so viel wie ich weiß, besteht also die Bundesregierung natürlich darauf, dass diese Schulden zumindest längerfristig bezahlt werden, obwohl es also Diskussionen über Umschuldungsprogramme gibt. Aber auch hier stellt sich das große Problem, ob man, und darüber muss es Verhandlungen geben, inwieweit sie schon angelaufen sind, weiß ich nicht, zu welchem Umtauschkurs man eigentlich diese vietnamesischen Schulden oder auch die Schulden der anderen Länder umrechnet, weil natürlich dieser Kurs 1:2 angesichts der augenblicklichen Wirtschaftslage auch nicht haltbar ist.
Aber ganz egal, welchen Umtauschkurs die kapitalistischen Aufkäufer hier wie da letztlich erzielen werden, klar ist, dass mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten hier auf dieser einen Erde, die wir nun mal haben, nichts mehr so einfach weitergeht wie bevor. Und klar ist auch, dass die, die am massivsten erstmal davon betroffen sein werden, wieder mal nicht unbedingt die reichen Staaten dieser Erde sind.
Man kann das sicherlich sagen für die Länder, die sich also sehr stark auf den sozialistischen Markt orientiert haben, also wie Kuba oder Vietnam oder auch die Mongolei, weil mit dem Zusammenbruch Osteuropas nicht nur die Kredit Quellen entfallen sind, die zum großen Teil ja diese Länder wirtschaftlich über Wasser gehalten haben, sondern eben auch sichere Absatzmärkte fehlen. Also um es am Beispiel des kubanischen Zuckers deutlich zu machen, Kuba hat also jedes Jahr bis zu 80% seines Zuckers nach Osteuropa exportiert. Diese Märkte sind jetzt nahezu zusammengebrochen. In Kuba sollen zurzeit 1,5 Millionen Tonnen Zucker in den Häfen liegen und nicht in die Sowjetunion oder nach Russland abtransportiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch keine Möglichkeit, diese Mengen Zucker zu akzeptablen Preisen auf dem freien Weltmarkt abzusetzen, weil der sowieso gesättigt ist. So dass von daher der Zusammenbruch Osteuropas auch allein auf der reinen Ebene des Außenhandels große Probleme mit sich bringen wird, weil sicher geglaubte Einkommensquellen einfach wegfallen und damit die Versorgungslage, also die Möglichkeiten, Lebensmittel, Konsumgüter oder ähnliches im Ausland zu kaufen, drastisch reduziert werden. Und von daher trägt der Zusammenbruch in Osteuropa und der Zusammenbruch der Sowjetunion bei den Ländern, die sich also sehr stark auf diese Märkte konzentriert haben, bringt also große negative Folgen mit sich und verschärft die sowieso schon vorhandene Krise in diesen Ländern.
Klaus Fritsche lehrt an der Uni Duisburg und hat mehrere Bücher und zahlreiche Publikationen zum Thema Beziehung Sowjetunion und Trikont veröffentlicht.
Denke heute nicht an morgen, denke heute nicht zurück, mach dir bitte keine Sorgen, lebe nur den Augenblick. Grad die allerschönsten Stunden gehen viel zu schnell vorbei. Denn das Glück, das du gefunden, bleibt dir nicht für immer treu. Um die Liebe, pinke, pinke dreht sich alles auf der Welt. Denke heute nicht an morgen, denke heute nicht zurück. Mach dir bitte keine Sorgen, lebe nur den Augenblick. Dir bitte keine Sorgen, lebe nur den Augenblick. Grad die allerschönsten Stunden gehen viel zu schnell vorbei. Denn das Glück, das du gefunden, bleibt dir nicht für immer treu. Um die Liebe, pinke, pinke dreht sich alles auf der Welt. Heute nicht an morgen, denke heute nicht zurück. Mach dir bitte keine Sorgen, lebe nur den Augenblick.
Es lebe die Partei, aber wovon lebt die Partei? Sie lebt davon, in immer schwachsinnigerer Weise eine kaum noch hinnehmbare Realität zu politischen Gedanken zu formen. Bei dem jetzt folgenden Beispiel wird der Name der Partei noch nicht genannt. Die Partei soll erstens für einen militanten Humanismus eintreten, und zwar an den Werten des Westens orientiert. Die Partei soll zweitens fordern, dass deutsche Grünhelme als Träger eines ökologischen Gewaltmonopols in die Welt hinausgeschickt werden. Die Partei soll drittens auf jegliche Drohung mit der ökologischen Katastrophe verzichten. Viertens soll die Partei sich offensiv des liberalen Erbes annehmen. Fünftens, die Partei soll die repräsentative Demokratie verteidigen gegen jene, die die Demokratie durch plebiszitäre Elemente, wenn nicht ersetzen, so doch umkrempeln wollen. Fünftens soll die Partei Konsumentensouveränität propagieren und eine Pluralisierung der Lebensstile. Und siebtens soll die Partei natürlich für das freie Mandat, für Freiheit, für den Vorrang der Persönlichkeit sein. Überhaupt für die Befreiung des Westens von der Büßerkutte. Die Partei will nicht mehr anders sein, sondern neu, modern, modisch und mehrheitsbewusst.
Of course, the only solution is organized revolution.
Anders wollten sie ja mal sein, die Grünen. Das eben in Stichworten angerissene neue Konzept für die Grünen ist noch nicht Realität, sondern wird von Oberrealo Udo Knapp in seinem neuen Machwerk Das Wagnis, ökologische Realpolitik, pragmatisch, staatsfern, mehrheitsbewusst grün, Preis 18 D-Mark, vorgestellt. Und von Thomas Schmidt, ehemals Edelautonomer oder Operaist, begeistert begrüßt. Schmidt spricht vom politischen Immobilismus der Republik, den es zu überwinden gelte. Nun, was soll's, auf irgendeinen Dreh muss der Politiker ja im Geschäft bleiben. Aber darum immer gleich sämtliche grüne Prinzipien in den Mülleimer schmeißen. Vom Antimilitarismus zum Beispiel, zum Einsatz der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes sogar. Von der Warnung vor ökologischen Gefahren zur Technokratie. Von der Basisdemokratie zur Verteidigung des Parlamentarismus gegen Basisbewegungen. Von der Kritik westlicher Unkultur zum Adenauerismus. Vom Linken zum Zivilgesellschafter etc. etc. etc.
The only solution is organized revolution. Of course, the only solution is organized revolution. What's the sense in going double?
Gibt es im niedersächsischen Celle eine Besuchs- und Diskussionsgruppe, die die Gefangenen aus der RAF, der Roten Armee-Fraktion, Knut Volkerts, Karl-Heinz Delvaux und Lutz Taufer besucht. Rechtliche Grundlage für diese Besuche ist die sogenannte ehrenamtliche Mitarbeit. Nach dieser ist auch in Baden-Württemberg die Betreuung von Einzelnen oder Gruppen von Gefangenen durch BesucherInnen, die mit entsprechenden Anträgen Erfolg hatten, möglich. Zweimal im Monat können Sie anderthalbstündige Besuche machen, die nur in Anführungszeichen optisch überwacht werden. Wir haben ein Interview mit zwei Mitgliedern dieser Gruppe geführt, die ihren Ursprung nicht erst vor einem Jahr, sondern bereits im letzten Hungerstreik politischer Gefangener für deren Zusammenlegung 1989 hat.
Ja, ergeben hat sich das aus den Aktivitäten im Hungerstreik 1989. Und da ist halt ein kleines Häuflein übergeblieben von Leuten, die sich weiter mit der Forderung nach Zusammenlegung auseinandergesetzt hat. Und in diesen Gesprächen und Diskussionen hat sich dann die Gruppe gebildet, die jetzt die heutigen Besuche macht.
Kein Anzeichen ist in der Besuchsinitiative also für breiteres, neues Interesse an der Auseinandersetzung mit Gefangenen zu sehen. Der Eindruck bei Treffen von Initiativen aus verschiedenen Städten der BRD ist ein anderer. Allerdings versuchen diejenigen, die an der Thematik dranbleiben, den wenig kontinuierlichen, den kampagnenhaften Charakter der politischen Arbeit zunehmend zu kritisieren.
Also von unserer Seite her ist es halt seit 89 eher Kontinuität. Wir haben leider bei verschiedenen Treffen von Initiativen aus unterschiedlichen Städten der Bundesrepublik unsererseits festgestellt, dass das Interesse, das heißt die Möglichkeit, Veränderungen durchzusetzen, im Augenblick eher gering zu schätzen sind. Es ist auch allgemein vielleicht eher festzustellen, dass die Menschen, die sich mit der Situation der politischen Gefangenen enger auseinandersetzen, schon auch eine Kritik an den bisherigen Kampagnen versuchen zu diskutieren, versuchen davon wegzukommen und im Grunde genommen die Entwicklung der Frage Zusammenlegung eher im Zusammenhang sehen mit sozialen Prozessen, die sich an verschiedenen Feldern entwickeln müssen, um auch für die politischen Gefangenen was zu bewegen. Ja, soweit wir das mit den Genossen drin diskutieren, sehen wir einen Zusammenhang zwischen sozialen Prozessen, die auf verschiedenen Feldern laufen, und dem, was mit den Gefangenen passiert. Das heißt, wenn es draußen breite Bewegungen gibt, für die Befreiung nicht nur irgendein Wort aus dem Lexikon ist, sondern real auch ihre politische Initiative füllt. Wenn Menschen mehr werden, die gesellschaftliche Veränderung als Ziel ihrer politischen Aktivität begreifen, dass aus diesem Spannungsfeld, aus diesem Aufbruch, der draußen auch wieder passieren muss, sich eher was für die Gefangenen auch bewegen kann, als rein ein Abzielen auf die Haftbedingungen.
Die Diskussionen im Knast beschäftigen sich oft mit aktuellen Ereignissen wie dieses Jahr der Golfkrieg und der zunehmende Rassismus. Allgemeiner geht es um Neubestimmung linker Politik in einer Zeit, wo Destruktivität regiert und wo Widerstand dagegen geleistet wird.
Für Linke würde es dann darum gehen, das genau zu analysieren und zu begreifen, wie Prozesse ablaufen, dass Politik für Menschen wieder heißt und wird Gestaltung ihrer Lebenswelt. Also weg von formalen Gesichtspunkten von Politik hin zu Prozessen, die von unten laufen. Rückeroberung der Lebenswelten, Rückeroberung von sozialem Sinn.
Diskussionen sind das auch über Initiativen, die die Destruktivität der Gesellschaft an verschiedenen Punkten brechen können. Ein Beispiel, Stresemannstraße Hamburg.
Stresemannstraße, eine Auseinandersetzung in Hamburg, wo Anwohnerinnen einer bis dato sehr befahrenen Straße, nachdem ein Kind dort überfahren wurde, in einer konkreten Auseinandersetzung mit Straßenbesetzung, Blockaden, es erreicht haben, dass der Schwerlastverkehr aus dieser Straße rauskommt, sie sich also ein Stück ihrer Lebenswelt in gewisser Weise zurückerobert haben. Natürlich ist das auch nur eine Verlagerung, aber es scheint dadurch durch, dass nicht an jeder Stelle Destruktivität von Kapitalismus hingenommen werden muss.
Lutz Taufe, Karl-Heinz Stelwo und Knut Volkerts formulierten in einer Erklärung zu einem befristeten Hungerstreik vom September, Oktober dieses Jahres, dass endlich eine politische Lösung für die Situation gefunden werden müsse. Zum Abschluss noch die Frage an die Besuchergruppe, was die drei darunter verstehen.
Politische Lösung meint, was eigentlich auch im letzten Hungerstreik deutlich geworden ist, eine Phase in der Geschichte der Bundesrepublik in gewissem Sinne zum Abschluss zu bringen. Eine Phase von 20 Jahren linksradikaler Politik in diesem Lande. Eine Analyse dieser Politik voranzutreiben, die Kritik sowohl an bestimmten Formen des bewaffneten Kampfes, wie auch an bestimmten Schwächen der legalen Linken beinhaltet. Hier zu einem Punkt zu kommen, zu sehen, was hat getragen in diesen 20 Jahren, wo ist eine soziale Basis nicht erreicht und aus dieser Kritik im Grunde genommen eine Neubestimmung, Neuorientierung linker Politik zu entfalten. Das geht für die Gefangenen nicht allein in ihren Zellen, sondern es geht für sie im Rahmen der Auseinandersetzung RAF nur über den Weg der Zusammenlegung und es geht auch nur, wenn Linke in der Bundesrepublik die Gefangenen aus der RAF als Genossinnen und Genossen annimmt und da auch in einen Diskussionsprozess einsteigt. Das auch von Landesregierungen, den verschiedenen Apparaten offensiv einfordert, diese Auseinandersetzung.
Hey Ziggy, I think we need a Thunderbeat groove.
Yo, Mike, turn up the heat! Yeah!
I like it. Little bit thunder bass.
But let me tell you what's on my mind. Don't have to read between the lines. Thunderbeat music is here to stay. Shock rock your body in every way.
Und zum Ende des heutigen oder jetzigen Blick in die Woche. Wir haben noch etwas Zeit, deshalb versuchen wir nochmal einen Teil des Beitrages vom vergangenen Montag zu wiederholen. Mitte Dezember wurde im baden-württembergischen Landtag nämlich das jetzt gültige Landesmediengesetz verabschiedet. Oder besser gesagt, willkommen geheißen. Es wurde unter anderem beschlossen, die Reduzierung der derzeitigen 22 Lokal- und 22 Regionalsender in Baden-Württemberg auf 15 Lokal- und bis zu 6 Regionalsender. Nicht nur möglich, sondern erwünscht wird dabei ein Konzentrationsprozess. Auf dem, Zitat von Trotter, dem baden-württembergischen Wirtschaftsminister der CDU, Hörfunk-Werbemarkt zur Verhinderung eines ruinösen Werbemarktes. Und das ist auch schon der eigentliche, wichtigste Hintergrund der ganzen Chose. Nicht um freie Meinungsäußerung, nicht um Medien als Sprachrohr der Menschen, nicht um öffentliche, inhaltliche, politische Auseinandersetzung oder sowas geht es dabei, sondern eben um den Markt, um den Werbemarkt, um Geld. Denn nicht nur in Baden-Württemberg, aber auch hier tummeln sich die Privatsender ohne ausreichende Finanzdecke im Äther und versuchen, sich gegenseitig die HörerInnen wegzunehmen, um diese dann mittels eines grundsätzlich identischen Medienpreis dazu zu nötigen, deren konformistisch softseiches Gesülze auszulöffeln. Höchst gesättigt ist der Werbemarkt, sodass für die vielen Senderchens nicht genug Kohle vom Werbekuchen abzusahen ist bzw. war. Ein weiterer Hintergrund infolge des Konzentrationsprozesses ist, dass immer weniger Leute über die Inhalte von immer größeren Sendern bestimmen und somit weitreichend die gewünschte Propaganda und die gewünschte Desinformation lenken können, was aber, so sei vielleicht angemerkt, wegen des identischen Medienpreis keine so großen Auswirkungen haben dürfte. Pünktlich mit der Entscheidung im Landtag ist auch in Freiburg ein Senderchen verschwunden. Das Schwarzwaldradio wurde von Radio Regenbogen aufgekauft und verbreitet als solches weiterhin Programm der Marke Soft und Seicht. Das werden wohl auch andere Senderchen tun, um nicht am Ende als etwas 16. Lokalradio den Saft abgedreht zu kriegen. Nicht so Radio Dreieckland, welches ihr gerade zu hören versucht. Der medienpolitische Sprecher der Landesgrünen, welche zum Teil für das neue Landesmediengesetz gestimmt hatten, die Grünen nämlich, dieser kann dem Gesetz Positives abgewinnen, da eine Regelung aufgenommen worden sei, wonach auch nicht kommerzielle Anbieter nicht von einer Zulassung ausgeschlossen würden. Eine Frau, die sich hier bei Radio Dreieckland verschärft mit der Medienpolitik beschäftigt, kann diesen Positivismus nicht so ganz ausstrahlen.
Ja, meine Einschätzung ist da ein bisschen eine andere. Einerseits ist richtig, dass mit dem Paragraph 25.2 eine Möglichkeit, also eine formale Möglichkeit, würde ich es mal nennen, entstanden ist, auch im Landesmediengesetz enthalten ist, dass nicht kommerzielle Radios überhaupt mal genannt werden und auch eine Möglichkeit erhalten, zugelassen zu werden. Aber das Ganze wird sozusagen wieder fast zunichte gemacht in einem Paragraph, der diesem jetzt geschilderten 25.2 vorgeordnet ist, nämlich dem Paragraph 7, der regelt, wie die einzelnen Frequenzen, nach welcher Reihenfolge die verteilt werden. Und da steht ganz oben bei der Verteilung sowohl die neuen großen privatkommerziellen Anbieter, die dann diese großen Verbreitungsgebiete beinhalten sollen, als nächstes dann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Denen muss zunächst einmal gesichert werden, dass sie in Stereoqualität sozusagen rund in ihren Verbreitungsgebieten oder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch im Land dann zu empfangen sind. Und erst wenn noch weitere Frequenzen frei sind, nachdem die Bedürfnisse der oben genannten oder zuerst genannten befriedigt sind, erst dann ist auch eine Möglichkeit vorhanden, diese Frequenzen für nicht kommerzielle Radios auszuschreiben. Und man muss natürlich jetzt befürchten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, genauso wie vor allen Dingen die privat-kommerziellen, versuchen werden, mit dieser Regelung, mit dieser Vorrangregelung zur Not auch gerichtlich sich sämtliche vorhandenen Frequenzen zu sichern. Und damit letztendlich eine Situation entsteht, wo keine Frequenz mehr frei ist, und dann können die kommerziellen, nicht kommerziellen Radios auf ihren schönen Paragraph 25.2, der sie theoretisch zulassen würde, eigentlich drauf pfeifen.
Kann man das so sehen, dass damit die zweite Runde eingeleitet worden ist, um Radio Dreieckland bis 1994, um den Termin dreht sich sehr wohl, um da Radio Dreieckland und andere nicht kommerzielle Anbieter weiterhin durchzusetzen, ist es jetzt die zweite Runde?
Ja, es heißt sicherlich für uns hier konkret und für uns auch in Bezug auf Baden-Württemberg, also für andere nicht kommerzielle Radios, eine Mordsanstrengung. Es wird jetzt einfach darum gehen, dass in jeder Stadt, in jedem Ort, wo ein nicht kommerzielles Interesse ist, sozusagen der Kampf um die einzelne frei zu kämpfende Frequenz stattfinden muss. Also jedes nicht kommerzielle Radio, jede nicht kommerzielle Initiative müsste jetzt anfangen, sofort sich eine Frequenz zu krallen und zu sagen, die wollen wir haben. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, dass die noch einem kommerziellen Verbreitungsgebiet oder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugeschlagen wird.
Soweit also der Beitrag ebenfalls vom Montag zum Landesmediengesetz. Und das war dann der Blick in die Woche. Hier auf Radio Dreieckland.